Ich bin von Beruf Doktor der Verwaltungswissenschaft und komme aus der schönen Stadt Wolfenbüttel und betreibe dort eine Unternehmensberatung speziell für Handwerker. Das ist so meine Hauptmarschrichtung, weil ich auch im Handwerk als Dozent und Prüfer tätig bin. Ich bilde also eine Reihe von Handwerksberufen auf die Meisterprüfung Teil 3 und Teil 4 vor, sitze auch in Prüfungsausschüssen. Und aus dieser Arbeit hat sich die Dozententätigkeit auch bei der Handwerkskammer Hannover bei den Betriebswirten des Handwerks entwickelt. Sie wissen, das ist eine Fortbildungsmöglichkeit für Handwerksmeister, die ja ganz selten mal Probleme haben und Motivationsmängel, um vielleicht sogar unser Thema schon anzudeuten, haben, wenn es um ihre fachlichen Dinge geht, aber die möglicherweise mit Steuererklärungen und betriebswirtschaftlichen Rechnungen und möglicherweise meinem Thema insbesondere mit dem Personal ihre Sorgen und ihre Probleme haben. Und da genau versuche ich eine Hilfe zu geben durch praktische Hinweise, insbesondere auch durch praktische Motivation. Und das soll dann heute Abend auch unser Thema sein. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter und wie motiviere ich mich selbst? So, die erste Frage, die wir uns mal stellen müssen, wenn wir uns das Thema Motivation angucken, ist, was ist denn das überhaupt, Motivation? Ich teile Motivation ein in zwei Gruppen. Das eine ist das Wort Motiv. Motiv. Das heißt, ich brauche einen Grund, wofür ich etwas mache. Ein Motiv heißt, ich habe irgendwo ein Bild, eine Vision, ein Ziel, irgendeine Organisation, die mich orientiert, wo ich den Punkt habe, jawohl, da soll es hingehen. Dieses Motiv braucht jeder Mensch, damit er losmarschieren kann. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn du nicht weißt als Kapitän, wo dein Zielhafen ist, dann solltest du lieber in deinem Heimathafen liegen bleiben und gar nicht erst rausfahren. Kann man sich unmittelbar vorstellen, wenn ich nicht weiß, wo es hingehen soll, sollte ich lieber zu Hause bleiben und warten, was auf mich zukommt. Ein Motiv gibt mir hier das Ziel. Und das andere Wort, was in dem Wortgebilde Motivation enthalten ist, ist das Wort Aktion. Das heißt, tätig werden. Das heißt, aus diesem Bild, was ich da vor Augen habe, umsetzen, die Möglichkeit, jetzt auch in Bewegung zu kommen. Ich betreibe auch eine Werbeagentur und da können wir schöne Sprüche machen. Und da können wir wunderschöne Bilder herstellen und die Leute auch richtig motivieren, dass das schöne Prospekte sind und dass es da schöne Tischler-Dinge zu kaufen gibt bei diesem Tischler. Aber es nützt alles nichts. Der Mensch muss irgendwie in Aktion versetzt werden. Er muss in sein Auto steigen und zu der Ausstellung hinfahren. Er muss sich den Katalog kommen lassen. Er muss anrufen oder irgend so etwas. Das heißt, die ganze Werbung verpufft, wenn es mir nicht gelingt, aus dem Motiv, aus dem Bild auch eine Aktion zu machen. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel geben, weshalb das so wichtig ist. Ich sage mal, dies hier ist ein Gatter, eine Umzäunung. So, und hier an dieser Stelle habe ich ein kleines Tor gemacht. Und hier steht mein Sparringspartner, will ich den mal nennen. Das ist ein Esel. Kann man das ungefähr erahnen, dass das ein Esel sein könnte? So, und diesen Esel, den möchte ich nun dort aus diesem Tor heraus herausbekommen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie das funktioniert, wenn Sie einen Esel antreiben und den aus seinem geliebten Stall versuchen, aus seinem geliebten Gatter versuchen herauszubekommen. Das wird ein sehr mühseliges Unterfangen werden. Ich schätze mal, der Weg des Esels geht so in diese Richtung, ja, bevor er sich dann hier irgendwie dem Tore nähert. Können Sie sich das vorstellen? So, jetzt mache ich aber einen Trick. Dazu habe ich extra einen roten Stift mitgebracht. Jetzt mache ich Folgendes. Ich zeige dem Esel ein Motiv weshalb er vielleicht viel schneller zu diesem Gatter geht. Sie können sich das vorstellen, das ist eine Mohrrübe, das ist Wasser. Hat doch jemand einen Wein und ein Wasser bestellt? Da. Ein Wasser. Ein Wein gibt es hier noch. Keine Chance. Ich habe es redlich versucht.
Danke.
Kein Motiv. Also, Sie können sich vorstellen, was jetzt passiert. Der Esel erkennt, hier lockt ihn eine Mohrrübe. Und er wird aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt den Weg wesentlich direkter gehen. Und die Folge ist, wir bekommen ihn mit Hilfe dieses Motives tatsächlich aus dem Gatter heraus. Nun gibt es manche Leute, die meinen, das ginge nicht schnell genug. Die meinen, wir müssen auch zwischendurch mal dem Esel so eine kleine Orientierung geben. Und dann passiert Folgendes. Dann bekommt er hier noch eine Mohrrübe hingelegt. Und hier noch eine. Und hier noch eine. Und hier noch eine. Kann man sich das vorstellen? Wissen Sie, was passiert? Er wird zu dieser Mohrrübe, wird er ganz schnell hinlaufen, weil die sieht er ja ganz deutlich und ganz klar. Da läuft er ganz rasant hin und isst die auch mit wachsendem Appetit. Dann bei dieser Mohrrübe wird er auch noch hinlaufen und wird sie auch noch verspeisen. Bei dieser fängt er schon an, so ein bisschen gelangweilt zu sehen. Und bei dieser hier ist er satt. Das heißt, genau vor Erreichung des Zieles scheut er. Genau vorm Gatter. Genau an dieser Stelle geht er nicht mehr weiter. Und es wird, Sie können sich das dann vorstellen, der ist auch in gewisser Weise stur. Der wird dann vor diesem letzten Erreichen des Zieles zurückschauen und wird mit keiner Macht der Welt durch dieses Gatter zu treiben sein. Sie können sich vorstellen, das hat sehr was mit Motivationssystemen, mit Provisionen, mit Belohnungen für geleistete Arbeit zu tun. Auch da kann es uns passieren, wenn wir ein Prämiensystem, und das wird ja heute ein Teil meines fachlichen Teiles sein, wenn wir ein Prämiensystem nicht richtig auf die Mitarbeiter einstellen, dann kann es passieren, dass ich darf es jetzt mal so sagen, der Mitarbeiter vor Erreichung des eigentlichen Zieles zurückscheut. Nicht über die letzte Hürde, wo ich ihn eigentlich drüber haben will, über die letzte Hürde rüberspringt. Wir unterscheiden jetzt, um dieses nochmal vom Esel auf den Menschen zu übersetzen, wir unterscheiden das jetzt ein bisschen in zwei Arten von Motivation. Wir nehmen uns mal hier einen Mitarbeiter. Oh wei. So, das soll ein Mitarbeiter sein. Der hat, wie Sie vielleicht erkennen können, die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Guckt hier so ein bisschen. Der hat ein bisschen platten Kopf, da bitte ich das zu entschuldigen. Er guckt ein bisschen schräg. Wie kriegen wir den jetzt motiviert? Wie kriegen wir das hin, dass der die Hände aus der Hosentasche nimmt? Taschen zu nähen, ja. Aber der hat sie schon drin. Das ist zu spät. Nein, der übliche Weg ist, wir geben diesem Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag. Da steht drin, was er alles zu machen hat. Wer das nicht macht, kriegt dann noch eine Abmahnung dazu. Wer das immer noch nicht macht, dann kriegt er nochmal einen bösen Brief. Das sind dann so die Versuche, ihn irgendwie von außen zu erreichen. Wir nennen das extrinsische Motivatoren. Sachen, die von außen kommen. Extrinsische Motivatoren. Andere Möglichkeit wäre, wir geben ihm Geld. Provision, hier, 1000 Markschein. Noch ein? Noch ein? Noch ein. Reicht. So ein bisschen Kleingeld noch. Kriegt ein bisschen Geld? Auch ein Motivator von außen. Ich denke mir, viel schöner wäre es doch, wenn es uns gelingen könnte, diesen Menschen an seiner eigentlichen Kraftquelle zu erreichen. Und die ist da. wenn ich ihn dort mobilisieren kann, wo er eigentlich motiviert wird, wo er seine persönlichen Ziele herbekommt. Und ich sage Ihnen mal, diese persönlichen Ziele bekomme ich durch meinen Glauben an Jesus Christus. Das wirkt sich im Alltag zum Beispiel dadurch aus, dass ich auch dann gute Laune habe, wenn es eigentlich manchmal Fälle gibt, wo ich gar nicht so gute Laune haben dürfte. Ich bin dadurch innerlich motivierter. Ich bin vor 4,5 Jahren erst zum Glauben gekommen, bin also noch relativ frisch und kann deshalb noch gute Vergleiche ziehen zu der Zeit, als ich noch kein Christ war. Da war ich auch kein Verbrecher oder so etwas. Aber irgendwie, sag mal, fehlte da so der letzte Kick. Und ich kann Ihnen sagen, so als Geschäftsmann, mein Glaube hat mir als Geschäftsmann, dadurch, dass ich jetzt korrekte Dinge mache, zum Beispiel keine Schwarzgelder, keine sonstigen Geschichten, hat mir überhaupt nicht geschadet. Sondern ganz im Gegenteil. Ich kann durch meinen Glauben, denke ich, ganz anders, viel überzeugender, viel inhaltlich betroffener über meine Dinge reden, auch über meine geschäftlichen Dinge. Auch über die Dinge, mit denen ich zum Beispiel zu tun habe. Ich habe zum Beispiel mit Immobilien etwas zu tun, mit der Kobak hier in Braunschweig. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Motivator. Ich will das mal vielleicht übersetzen, wenn wir das jetzt mal uns so angucken, so aus dem Geschäftsleben. Stellen Sie sich mal vor, eine Familie beschließt in einer sonntäglichen Sitzung, wir wollen ein Haus im Grünen haben. Können Sie sich das vorstellen? Diese Familie beschließt, wir wollen ein Haus im Grünen haben. Eine eigene Immobilie, wie viel war das? Ich glaube, über 60% oder über 70% der Deutschen träumen davon. Eine eigene Immobilie im Haus im Grünen. Wissen Sie, was jetzt passiert, nachdem die sich diesen Entschluss gefasst haben? Die fangen jetzt an, alle in der Familie, über dieses Ziel nachzudenken. Die Mutter entdeckt Vorhangstoff, der passen würde für die Küche und sieht irgendwelche Möbel, die man da einrichten könnte und sieht möglicherweise auch ein bisschen was über den Garten. Der Vater findet irgendwo in der Zeitung eine Anzeige, wo ein Grundstück ist. Die Kinder finden möglicherweise Prospekte für dieses und jenes, was man im Garten als Spielgeräte hinbauen könnte und so weiter und so weiter. Wissen Sie, was passieren wird? Die Folge ist, nachdem dieser Motivationsfaktor da ist, nachdem dieses Uhrwerk angestellt ist, setzen die Leute alle Hebel in Bewegung, um dieses Häuschen im Grünen, um diese Immobilie beispielsweise zu bekommen. Und innerhalb von 2 Jahren haben sie das. Oder vielleicht dauert es auch länger oder auch nicht, ich weiß es nicht. Kommt ganz auf die Verhältnisse an. Nur, der Punkt ist, die werden sich jetzt wundern, da in dem Moment, wo ich nämlich den Entschluss gefasst habe, fallen mir plötzlich aus der Zeitung all diese Annoncen, diese Berichte, die ich da für die Erfüllung meines Wunsches brauchen könnte, fallen mir die plötzlich so vor die Augen, als ob das gesteuert wäre. Nix. Das ist Motivation. Das ist das Geheimnis der Motivation, dass ich ein Motiv habe, nämlich mein Häuschen im Grünen, dass ich das in Aktion umsetze, um auf diese Weise diesem Ziel näher zu kommen. So, jetzt ein bisschen kleiner Bruch, will ich mal sagen. Dies ist nämlich jetzt so meine Einleitung gewesen und ich möchte Ihnen jetzt etwas erzählen, wie wir unsere Mitarbeiter motivieren. Dazu habe ich Ihnen eine Unterlage vorbereitet. Wenn Sie die mal, oder warten Sie mal, die teilen wir nochmal, dass Sie das vielleicht auf dieser Seite runtergeben und Sie auf dieser Seite und Sie bitte an dieser Seite und Sie bitte an dieser. Ja, hier vorne braucht man auch noch eins, aber okay. Ich habe 50 gemacht. Ich hoffe, das reicht. Da hinten kommen noch welche an. Jawohl. Ich unterteile das in 2 Arten von Motivatoren. Materielle und immaterielle Motivatoren. Und Sie sehen, das ist im Laufe meiner jetzt 15-jährigen Beratungstätigkeit eine ganze Menge geworden, was man da machen kann. Ich will Ihnen das erzählen, damit Sie auch mit einem praktischen Tipp und mit ein paar Hinweisen nach Hause gehen können. Dahinter ist auch noch ein bisschen Platz, wo Sie vielleicht die ein oder andere Anmerkung noch reinschreiben können. Ich unterscheide zwischen materiellen und immateriellen Motivatoren, was aber nicht gleichzusetzen ist mit diesen beiden Motivationsarten, die wir vorhin an der Tafel gesehen haben. Erster Punkt, es gibt Lohn, Gehalt, Entgelte, Honorare, Heuer, Sold und so weiter und so weiter als reine Anwesenheitsprämie. Ich sage das mal etwas lästerlich, weil hier kein Leistungsfaktor in der Prämie drin ist. Nur allein, dass der Mitarbeiter anwesend ist, ob er Schaden anrichtet oder Nutzen stiftet. Er kriegt sein Honorar, sein Geld. Dann kommt für besondere Erschwernisse, Spesen, Kilometergeld, Essensgeld, Trennungsgeld, Schlechtwettergeld und so weiter und so weiter. Ich habe hier alles, nicht alles einsetzen können, noch dazu. Das ist schon ein bisschen mehr Leistung. Dann kommt, klassisch im Bauhandwerk, Akkordlohn, bei uns in der Regel Zeitakkord, in anderen Ländern auch Stückakkord, Prämienlohn, Leistungslohn. Da kommt jetzt eine Leistungskomponente mit dazu. Im Handwerk immer sehr schwierig, wie messe ich das? Ganz großes Problem, denn der arbeitet sehr sorgfältig, der macht wenig Fehler, aber möglicherweise verbraucht er unendlich viel Zeit, weil er, wie wir Hamburger sagen, so ein Korinthenkacker ist, Entschuldigung das Wort. Ja, also ein Fliegenbeinzähler würde man hier vielleicht sagen. Also jemand, der so Fliegenbeinzähler? Nie gehört. Den anderen Ausdruck wiederhole ich nicht. Das heißt, jemand, der also ganz sorgfältig wunderschöne Sachen macht, keine Frage, aber unbezahlbar ist im Grunde genommen, weil er viel zu viel Zeit verbraucht. Wie messe ich hier zum Beispiel Leistung? Wie belohne ich hier richtig, ohne dass der nun plötzlich unsorgfältiger seine Arbeiten macht? Dann die klassische Situation, ich gebe dem Mitarbeiter ein Ziel, dass er überspringen soll. Ich habe also sehr viel auch im Facheinzelhandel, was mit Handwerk verbunden ist, sehr viel holzlastige Betriebe zum Beispiel betreut. Ich war 7 Jahre tätig zum Beispiel im deutschen Holzhandel, habe die großen deutschen Holzhandlungen betreut. Und da gibt es also häufig die Problematik, einen Mitarbeiter zu einer zusätzlichen Leistung anzuspornen, also bestimmte Umsatzziele anzuvisieren. Und da war es mir ganz wunderlich, muss ich Ihnen sagen, dass viele Kaufleute in diesem Beruf nicht wussten, wie man sich selber durch Zahlen motivieren kann. Wie man sich zum Beispiel durch Zahlen ein Ziel setzt und dann diesem Ziel sukzessive, immer Stückchen um Stückchen näher kommt, beziehungsweise sich noch einen zusätzlichen Tritt in den Hintern, darf ich das mal nennen, gibt, wenn man so kurz davor ist und nochmal so eben über diese Hürde springen muss, wie hier unser armer Esel aus dem Tor gehen muss. So diesen letzten Kick sich nochmal, gibt sich nochmal aufzuraffen und sich auf diese Weise zusätzlich zu bemühen. Dieses nennen wir dann eine Prämie. Die gibt es für entsprechende Mengen, Mengenprämie, eine Güteprämie, wenn es besonders gut gemacht worden ist, eine Qualitätsprämie, weil es zum Beispiel keine Probleme gab, eine Ersparnisprämie, weil wenig Material verwendet wurde oder eine Terminprämie, zum Beispiel bei Gewerken, die ein Haus fertigzustellen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt und dafür, dass sie es dann geschafft haben, in dieser Zeit eine Prämie erhalten. Dann gibt es eine sehr schöne Geschichte, eine Sonderprämie beispielsweise für möglichst wenig Reklamationen. Eine Sache, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe, weil Reklamationen meiner Erfahrung nach in erster Linie auf Kommunikationsproblemen beruhen. will es Ihnen vormachen. Der Handwerker arbeitet in der Küche, stellt da so eine Küchenzeile auf. Der Hausherr oder die Hausfrau kommt, guckt ihm über die Schulter und macht eine, ja, ungeschickte Bemerkung. Wird denn das auch alles zusammenpassen? Oder wie wollen Sie das denn wieder sauber kriegen? Ja, oder irgend so eine nette Bemerkung. Und Sie können sich vorstellen, unser armer Handwerker ist da im Schweiße seines Angesichts am Puddeln und am Wühlen und versucht da die Schrauben zusammenzukriegen und macht nun irgendeine dusselige Bemerkung. Och, das geht schon oder das passt schon oder wir haben schon ganz andere Sachen zusammengefummelt oder irgend so eine Bemerkung macht er. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Die Frau hat jetzt eine Abfuhr erteilt. Sie hat gehofft, so ein paar Gesprächsansätze mit diesem netten Menschen zu finden. Das hat nicht geklappt. Und jetzt in ihrer Enttäuschung baut sich bei ihr Misstrauen aus. Na, wird er das denn auch ordentlich machen? Und jetzt hat er eine prima Handwerksleistung abgeliefert. Aber die Frau macht sich leider auf die Suche. Und sie wissen, was jetzt passiert. Nachdem sie einmal den Kick im Kopf gekriegt hat, ich will da einen Fehler finden, wird sie auch fündig werden. Und ich sag mal, wenn dieser Mensch, dieser Mitarbeiter, freundlich auf diese Bemerkung der Kundin oder des Hausherrn reagiert hätte, dann wäre es möglicherweise nicht zu dieser Fehlersuche gekommen. Dann hätte was anderes passieren können. Da ist tatsächlich eine Schramme, ein Kratzer in der Tür von dem Schränkchen oder was auch immer. So, der Mitarbeiter bemüht sich in aller Aufgeregtheit, nun diese Schramme, die er da auch erkennt, nun wegzuputzen oder macht dann nun sauber. Wissen Sie, was die Hausfrau in aller Regel sagen wird? Ach, lassen Sie, Mann. Ja, die wird das gar nicht so beachten. Das ist doch nicht so schlimm, da sieht man das doch gar nicht. Das nenne ich Reklamationsprophylaxe. Von vornherein Reklamationen vermeiden. Ist viel schöner als hinterher mit mühseligen Geschenken und mit Gesprächen und was nicht allem den Kunden wieder zu besänftigen. Sie alle wissen, wenn Sie mit Kunden zu tun haben, wie wichtig es ist, den unzufriedenen Kunden wieder einzufangen, weil der unglaublich viel Schaden einrichtet. Es hat eine Untersuchung gegeben eines psychologischen Instituts, wie weit wir wohl Nachrichten weitergeben. Wir geben eine gute Nachricht etwa 3 bis 4 Mal im statistischen Durchschnitt weiter. Eine schlechte Nachricht 11 bis 12 Mal. Deshalb ist das so wichtig, dass wir möglichst vermeiden, dass unsere Kunden Grund haben, Ursache haben, schlechte Nachrichten über uns weiterzugeben. Und das kann wichtiger sein als das Erzeugen von guten Nachrichten. Übrigens gilt das Gleiche auch für die Personalwissenschaft. Es ist ein alter Wissensstand oder eine alte These, die sagt, Demotivation beim Mitarbeiter vermeiden ist wichtiger als positive Motivation erzeugen. Demotivation führt den Mitarbeiter also stärker ins Abseits, in die falsche Richtung, als es Motivation je erreichen kann, ihn in die richtige Richtung zu drücken. Nun noch mal ein paar weitere Prämienideen. Von denen kennen Sie die eine oder andere sicherlich schon. Sonderprämie also für die wenigsten Reklamationen oder Schäden im Monat. Das wird mit einer Statistik geführt. Ich kopple diese Statistiken gerne zugleich mit einer fünfteiligen insgesamt Statistik über Reklamationsursachen. Erstens Lieferantenfehler, zweitens Transportfehler, drittens Montagefehler, zum Beispiel durch Subunternehmer, vierter Punkt Kundenfehler, fünfter Punkt Verkäuferfehler. Um wirklich rauszukriegen, das ist zum Beispiel in Form eines Formulars, wird das angelegt, monatlich geführt, ausgewertet, kann man prima erkennen, woher kommen denn die Probleme. Und kann auf diese Weise Reklamationsprophylaxe noch viel gezielter betreiben, an welcher Stelle es möglicherweise hakt. Und das natürlich auch bezogen auf den einzelnen Mitarbeiter. Zum Beispiel, nächster Punkt, Prämie für wenig Wegeunfälle. Und da muss ich Ihnen sagen, interessiert es mich nicht, ob der LKW stillgelegt werden muss, weil jemand reingefahren ist, schuldhaft, oder ob der Mitarbeiter irgendwo reingefahren ist. Denn im Endeffekt ist für mich der Schaden der gleiche. Der LKW funktioniert nicht. Deshalb gebe ich den Mitarbeitern eine Prämie für unfallfreies Fahren, unabhängig davon, ob sie den Fehler verursacht haben, den Unfall, oder ob sie ihn nicht verursacht haben. Und das führt in der Folge, darf ich Ihnen sagen, zu einem vorsichtigeren Fahren insgesamt. Es gibt in Braunschweig, in Hannover, in vielen großen Städten, gibt es Taxifahrer, die fahren seit 25 Jahren unfallfrei und spulen im Jahr 100.000 Kilometer ab. Die fahren aufgrund ihrer berufsmäßigen Routine, ihrer großen Erfahrung, fahren sie prophylaktisch. Die gucken einfach schon mal hin. Ich habe mal von einer Hamburger Busfahrerin den Spruch gelernt, wir haben in unserem Unterricht als Busfahrer, haben wir gelernt zu erkennen, wenn im fünften Stock über uns ein Blumentopf wackelt, dass wir rechtzeitig, dass man so eine Ahnung bekommt. Aber gucken Sie mal, wie manche Leute Auto fahren, brauche ich nicht zu sagen. Prämien, nächster Punkt, Prämien für neue Ideen, für Innovationen. Bitte sagen Sie auch dem Mitarbeiter, auch wenn er eine Idee hat, die Sie selber vor 15 Jahren schon mal hatten, sagen Sie ihm nicht, das haben wir schon probiert, oder sagen Sie ihm bitte auch nicht diesen fürchterlichen Dreisatz der öffentlichen Verwaltung, der lautet: Erstens, das haben wir schon immer so gemacht. Zweitens, das haben wir noch nie so gemacht. Und drittens, wo kämen wir denn dahin, wenn wir das plötzlich so machen würden? Verstehen Sie, das ist Motivationskiller, also wie man es sich nicht reiner vorstellen kann. Klassische Demotivation. Deshalb Belohnungen für neue Ideen. Das VW-Werk zum Beispiel macht es so, dass der Mitarbeiter einen bestimmten Prozentsatz dessen, was er durch seine Erfindung eingespart hat, als Prämie ausbezahlt bekommt. Das wird mit einem mühsamen Schlüssel errechnet. Aber das ist eine hochinteressante Geschichte. Ich kenne den Fall von einem Mitarbeiter, der auf diese Weise über 70.000 Mark mal bekommen hat für eine ganz tolle, relativ einfache Erfindung, wie ich mir habe sagen lassen. Also da gibt es ganz interessante Möglichkeiten, so etwas zu belohnen. Prämien auch für vollständige Anwesenheit. Prämie für Urlaubstermine, die der Mitarbeiter im Handwerk, ist das nicht uninteressant, wenn der Handwerker bereit ist, im Januar und Februar, also zu relativ ungünstigen Zeiten, seinen Urlaub zu machen. Seinen Jahresurlaub. Prämien für die Anwerbung und erfolgreiche Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Zum Beispiel kriegt in einer Firma der Mitarbeiter 500 Mark, wenn er einen neuen begabten Menschen in die Firma einführt. Und dann kriegt er nochmal 500 Mark, wenn der die Probezeit von einem halben Jahr überstanden hat. Auf diese Weise wird der alte Mitarbeiter sich in aller Regel darum kümmern, dass der neue Mitarbeiter diese Probezeit auch wirklich schafft. Er hilft ihm bei der Einarbeitung. Es ist nicht sehr aufwendig und es ist wirklich effektiv. Und es tritt noch etwas ganz Wichtiges ein. Der Mitarbeiter, der diese Prämie bekommen will, hört auf, dummes Zeug oder schlechte Nachrichten über die Firma zu erzählen. Denn er kann ja nicht allen Ernstes eine schlechte Geschichte erzählen und dann hoffen, dass der Willi, den er da im Sportverein kennengelernt hat, trotzdem bei ihm in der Firma anfängt. Ja, das wird also insgesamt zu einer Verfreundlichung des Meinungsumfeldes über die Firma führen. Dann, ich will es mal summarisch machen, ein paar Punkte, die Ihnen sicherlich bekannt sind. Eine betriebliche Versorgungszulage. Ihre Liquiditätsvorsorge gut sein kann. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, so einen kleinen Punkt an den Rand und dann machen wir das nach dem Essen. So ist unsere Planung. Betriebliche Versorgungszusage, Direktversicherung. Sie wissen, es gibt vier verschiedene Arten einer entsprechenden betrieblichen Altersvorsorge. Das will ich jetzt hier im Detail nicht alles erzählen. Eine Sache, die ich persönlich mal erlebt habe, da habe ich von einem Chef, als ich nach Spanien fuhr, einen kleinen Briefumschlag mit, ich weiß nicht, 2000 Peseten, das ist nicht doll, 50 Mark, aber immerhin. Das war so das erste Geld, wenn man am Flughafen ankommt und man will sich ein Taxi holen oder eine Zeitung kaufen oder ein Eis will man sich holen oder so etwas. Ja, das ist so ein kleines Präsent, so ein kleines Bonbon. Und dann kommt der Mitarbeiter aus dem Urlaub zurück und findet eine Karte vor. In seinem Briefkasten. Herzlich willkommen wieder zu Hause. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Urlaub gehabt. Wir wünschen uns, sagen wir, einen erholten und lustigen Mitarbeiter wieder zurück und freuen uns auf Ihr Wiederkommen am Donnerstag oder wann auch immer er wiederkommt. Verstehen Sie, manche Chefs, ich muss es leider so mal sagen, nehmen das als persönlichen Racheakt, fassen Sie das auf, des Mitarbeiters, dass er es sich erlaubt hat, Urlaub zu nehmen. Ja. Und reagieren dann auch so. Deshalb machen Sie es doch nett. Sie haben ja auch was davon, weil der Mitarbeiter anschließend viel freundlicher ist, viel motivierter ist, weniger Fehler macht, besser arbeitet und so weiter. Weiterbildung, Seminare, Lieferantenbesichtigung. Wir sind zum Beispiel mit einer Firma, übrigens mit Kind und Kegel, mit Hund und Katze und Ehemännern und Ehefrauen von den Mitarbeitern, also mit zwei Bussen sind wir zum Beispiel zu Lieferantenfirmen gefahren, manchen Firmen, und haben uns dann die Lieferantenwerke angesehen. Am Wochenende. Hat einen tollen Effekt, weil der Mitarbeiter dann seiner Ehefrau oder umgekehrt erzählt, guck mal, so ein tolles Kram haben wir, so schöne Sachen verkaufen wir da in unserem Geschäft. Und da springt etwas von dieser Motivation des Mitarbeiters für sein Material, springt auch auf die Familie über. Und die Ehefrau oder der Ehemann, je nachdem, wird dann natürlich nicht mehr so negativ reden, sondern der hat Verständnis dafür. Und wenn dann Überstunden anfallen, weil da eben noch Kunden sind und weil da noch ein bisschen gekämpft werden muss, dann hat er da auch Rückhalt von seiner Frau. Wenn er nach Hause kommt, begrüßt sie ihn viel freundlicher. Lieferantenbesichtigung, Messebesuche zusammen mit den Mitarbeitern, die zum Beispiel anregen, berichte doch mal was Neues. Eine Möglichkeit auch dem Mitarbeiter zu geben, über die Firma vergünstigt einzukaufen oder sogenannte Deputate. Das heißt, Fertigprodukte oder Halbfertigprodukte aus dem eigenen Unternehmen, die dort produziert worden sind, dann in relativ günstiger Form einkaufen zu können oder ein Firmenhandy benutzen zu können. Firmenwagenbenutzung ist ja für viele ein ganz großer Stolz. Oder womit wir sehr schöne Erfahrungen gemacht haben, kosten Appel und ein Ei und ist wirklich ein toller Gag, hat auch einen Effekt für die Firma, mit einem Verkehrsclub beispielsweise oder mit der Berufsgenossenschaft ein Verkehrssicherheitstraining zu machen. Wie bremst man richtig? Ja, viele Mitarbeiter müssen auch dienstlich mit dem Auto unterwegs sein und dann in der Notsituation das Auto dann eben richtig zum Stehen zu bringen. Ob nun mit ABS oder ohne, wollen wir gar nicht hier diskutieren. Also Sicherheitstraining oder in einer Firma haben wir relativ lange Wege, die hat 53.000 Quadratmeter Ausdehnungsfläche, so Holzläger und allen möglichen Pipapo, da sind mehrere Dienstfahrräder angeschafft worden, damit die Mitarbeiter die Wege auf diesem relativ umfangreichen Firmengelände besser erledigen können. Und ein Riesenstolz für die Mitarbeiter, ein eigener Park. So mit dem Nummernschild. Oh, mein Reich. Ja? Wehe, da parkt einer. Bitte schön, aber diese Parkplätze in einer Situation, in einer Ecke, wo kein Kunde hinkommt. Denn der Kunde geht immer vor. Der Kunde ist der Einzige, der Geld ins Unternehmen reinträgt. Wir alle nehmen es nur. Und zwar auch in den Bereichen, wo es nicht unmittelbar ums Verkaufen und ums Handeln geht, auch dort muss es jemanden geben, der die Dinge kauft. Dann zum Beispiel ein gemeinsames Frühstück, dient auch zur Kommunikation in meinen Bereichen, also Handwerk und Facheinzelhandel, haben wir es häufig mit Situationen betrieben zu tun, wo viel zu wenig miteinander geredet wird. Da gibt es Chefs, die sagen allen Ernstes, solange ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wenn der Chef den Mund aufmacht, ja, dann kann nur Kritik oder irgendwas Negatives rauskommen. Das ist bitteschön nicht die richtige Philosophie. Essen auf Rädern zum Beispiel, dass die Mitarbeiter sich ein vernünftiges Essen, nicht diese schreckliche Currywurst blau-weiß oder wie heißt es, blau-rot, sich bestellen. Nicht? Oder weiß-rot oder solches. Ich fress sowas nicht. Essen auf Rädern, vernünftige Ernährung, eine Kantine, eine Teeküche und eine Schale mit Obst. Dass da ab und zu mal jeder Mitarbeiter Zugriff hat auf einen Apfel oder was da ist. Ich habe das neulich in einem Kaufhaus erlebt. Da haben die auch so eine Schale aufgestellt. Was meinen Sie, wie viele Kunden da mit so einem Apfel-Count durch die Gegend gelaufen sind? Das ist offensichtlich für viele ein Bedürfnis, mal zwischendurch einen Apfel essen zu können. Dieses alles sind, weil es was mit materiellen Dingen zu tun hat, materielle Leistungsanreize. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen auf das Herzchen vorhin von dem Mitarbeiter zu, versuchen ihn also intrinsisch zu erreichen, da wo sein Herz schlägt, da wo die Maschine pocht. Erster Punkt, er darf Betriebsmittel für sich zu Hause verwenden, er darf Werkzeuge mitnehmen, eine Hebebühne verwenden, er darf einen Kran benutzen und so weiter. Es wird natürlich darauf geachtet und darauf hingewiesen, dass damit keine Schwarzarbeit gemacht werden kann. Für uns Deutsche ist das wahnsinnig wichtig, einen Titel zu haben. Dieser Titel, also sag mal, jeder von Ihnen, ich ernenne Sie jetzt alle zu Gebietsdirektoren. Sie sind Gebietsdirektor an Ihrem Tisch. Es darf kein anderer auf dem Platz, auf dem Sie jetzt Platz genommen haben, Platz nehmen. Dort sind Sie Gebietsdirektor. Das schreiben wir jetzt alle auf eine Visitenkarte und zeigen allen Freunden und Verwandten herum, dass Sie jetzt Gebietsdirektor sind. Ist das nicht wunderschön? Schall und Rauch. Aber die Leute, sehr viele Menschen, halten das für wichtig, glauben, dass sie also mit einer solchen Visitenkarte, einer solchen Teilvollmacht, einer solchen Teilprokura vielleicht für diesen einen Stuhl, dass sie auf diese Weise eine Bedeutung haben. Lachen Sie nicht, das sind möglicherweise Leute, denen die sonst eine Menge Ärger haben, die Probleme haben, wo es vielleicht zu Hause Schwierigkeiten gibt und dann soll es doch bitteschön unsere gnädige Hilfe sein für diesen Menschen, dass der sich dann wenigstens in seinem Stämel Gebietsdirektor nennen darf. Mitbestimmung bei Entscheidungen. Auch hier wieder nutzen Sie das kreative Potenzial der Mitarbeiter. Wo immer der Mitarbeiter mitentscheiden darf und kann und einen Einfluss hat auf das, was am Ende gekauft wird zum Beispiel, immer dort haben Sie einen ganz anderen Motivationsschub. In einem Geschäft, das ich betreut habe, im süddeutschen Raum zum Beispiel, haben die Mitarbeiter entschieden, kaufen wir uns einen Lieferwagen von der oder von der Firma. Sie haben lange über diese Entscheidung gebrutzelt und geknobelt. Der Chef hat so ein paar Rahmendaten gesagt, auch so vom Preis her und was das nicht überschreiten darf und was damit gemacht werden soll, okay. Aber dann haben die Mitarbeiter sich zusammengesetzt und diese Entscheidung über den Lieferwagen selber getroffen. Es ist wirklich ein Wunder gewesen. Das ist schon der 5., 6. Lieferwagen in dieser Firma gewesen. Aber der wurde sofort herausgehoben. Der hat einen Spitznamen gekriegt, der Lieferwagen. Der wurde von den Mitarbeitern gepflegt. Die haben also ganz anders auf diesen Lieferwagen Obacht gegeben. Die haben da regelmäßig dann auch auf TÜV und solche Geschichten geachtet. Das hat einen ganz anderen Umgang mit diesem Nutzfahrzeug gegeben als mit den anderen. Weil Es ist ja ihrer gewesen. Sie haben ja an der Entscheidung mitwirken können. Jetzt sage ich mal, so aus meiner Erfahrung, wird bei dem einen oder anderen der Gedanke durch den Kopf jagen, es wäre ja schön, wenn ich meinen Mitarbeitern auch so eine Entscheidung geben könnte, so eine Verantwortung übertragen könnte, dass die dann vernünftig sich auch entscheiden. Ich sage mal, in sehr vielen Fällen unterschätzen sie das Potenzial der Mitarbeiter. Da ist wesentlich mehr drin. Es hat aber in der Vergangenheit nicht geklappt, diese kreativen Potenziale hervorzulocken. Oder, noch häufiger, gerade im Handwerk muss ich leider sagen, der Mitarbeiter hat, sobald er den Kopf rausgestreckt hat und mal was gesagt hat, einen auf die Mütze gekriegt. Daraus hat er gelernt, sag doch gar nichts mehr. Halt doch den Mund. Sag doch gar nichts mehr. Doch viel einfacher. Angepasst, ruhig. Deshalb hier Mitbestimmung bei Entscheidungen als eine ganz wesentliche Möglichkeit, die kreativen Potenziale, die Motivation des Mitarbeiters zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn wir denn eine Besprechung abhalten, dass der Mitarbeiter diese Besprechung mal leiten darf und leiten soll, damit er auch merkt, was das heißt, eine Versammlung zu führen, zu leiten, was da passieren kann. Deshalb zum Beispiel Vorsitzrotation, dass jeder mal zum Beispiel drankommt. Besondere ausdrückliche Aufgaben- und Verantwortungsübertragung. Ich arbeite mit ausführlichen Stellenbeschreibungen, wo präzise drin steht, was der Mitarbeiter für Hauptpflichten hat, was er für gelegentliche Nebenpflichten hat und was er drittens für übergeordnete Aufgaben hat. Damit wir uns nicht missverstehen, die sind möglicherweise sehr ausführlich. Und es bedeutet, dass der Mitarbeiter einen ganzen großen Koffer mit auf den Weg bekommt. Aber es führt im Endeffekt dazu, dass der Mitarbeiter diese Aufgaben auch wirklich als seine ansieht und sich dann, weil andere auch ähnliche Beschreibungen natürlich bei den übergeordneten Aufgaben in ihrem Arbeitsplatzbeschreibung oder in ihrer Stellenbeschreibung drin haben, sich dann mit einem anderen zusammensetzen muss und das zusammen regulieren muss. Fördert in aller Regel die Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter. Eine Sache kann ich Ihnen aber, wenn Sie Chef sind, nicht ersparen. Eine solche motivierende Führung, wie wir das jetzt hier angedeutet, wie ich das hier andeute, eine solche motivierende Führung kommt nicht von ungefähr. Die fordert von Ihnen zusätzlichen Einsatz als Führungskraft, als Chef. Und das fängt damit an, dass Sie bitte schön Ihre Cheftür nicht mehr zuschließen und draufschreiben, bitte nicht stören, sondern dass Sie herzlich willkommen sagen, Herr Mitarbeiter, dass Sie mich stören, dass Sie eine Frage haben, dass Sie einen Ansatz haben. Aber bitte nicht in der Form, dass der Mitarbeiter die Sachen, die er, wo er keine Lust mehr hat oder keine Sachen ihm eingefallen ist, dann wie ein Klammeraffen Ihnen an den Hals hängt. Sondern dass Sie ihm dann sagen, halt stopp. Wir diskutieren gemeinsam, wie wir das Problem lösen, wie Sie das Problem angehen. Aber bitteschön auf der Grundlage eines Vorschlages, den Sie gemacht haben. Ja, also nicht den Mitarbeiter, nehmen Sie nun eine Aufgabe gegeben haben, die Aufgabe ganz schnell wieder abnehmen, weil er das offensichtlich nicht so schnell kann, wie Sie es können. Oder ihm auch nicht diese Aufgabe abnehmen, nachdem der Mitarbeiter nun angekommen ist und ihm den ganzen Kram wieder auf den Tisch schüttet. Sondern dann sagen, halt, stopp, versuch es erst vernünftig. Und nachdem du wirklich dein Gehirn geknechtet hat und geknetet hast und kein Tropfen Saft rausgekommen ist, dann kannst du zu mir kommen. Aber zunächst mal machst du bitte schön einen Vorschlag erarbeiten, wie wir mit diesem Problem klarkommen. Das ist echte Mitarbeitermotivation, auch durch schwierige Aufgaben. Und gerade an schwierigen Aufgaben, meine Damen und Herren, wachsen die Mitarbeiter. Wenn ich mich nicht reiben kann, dann werde ich mich auch nicht entwickeln. Ich muss mich schon an der einen oder anderen Sache stoßen. Wenn es zu bequem wird, dann werden sich die Mitarbeiter nicht mehr weiterentwickeln. Zubehörbereitschaft des Chefs, offene Türen, erwischen Sie, sagen Blanchard und den anderen Namen habe ich vergessen, erwischen Sie Ihren Mitarbeiter, wenn er etwas gut und richtig macht. Sie erwischen ihn sowieso, wenn er was falsch macht. Das brauche ich nicht beizubringen. Aber erwischen Sie ihn mal, wenn er etwas besonders gut macht. Loben Sie mal außer der Reihe. Alle Mitarbeiter bitte schön mit Namen aus Ihrem unmittelbaren Bereich, mit Namen begrüßen können. Bitte merken Sie sich auch noch so schwierige ausländische Namen. Es ist für den Mitarbeiter schlicht und einfach eine Erniedrigung, wenn er mit einem Namenskürzel leben muss. Ich kenne in einer Firma einen Mitarbeiter, da sagen Sie alle nur Herr Esat dazu. Der heißt Esatubeglu. Das ist ein bisschen schwierig. Und es kommt aus dem hintersten, aus der hinteren Türkei. Gut. Aber wir haben doch die Schuldigkeit, diesen Menschen gegenüber, bezogen auf seinen Namen, ihm zumindest das Minimum an Höflichkeit gegenüberzubringen und den Namen richtig zu sagen. Bitte auch bei Ihren Kunden, sagen Sie den Namen richtig. Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Ob Sie mir diesen Namen bitte schön buchstabieren können, ich möchte Sie nämlich richtig korrekt ansprechen. Es ist schon wichtig, dass die Namen vernünftig angesprochen werden. Für viele Leute ist der Name das wichtigste Wort in ihrem Leben. Erwischen Sie ihn also, sprechen Sie ihn mit richtigen Namen an. Kennen Sie die Besonderheiten Ihrer Mitarbeiter? Kennen Sie deren Hintergründe? Können Sie ihn mal ansprechen auf solche Dinge? Wissen Sie von eventuellen Abneigungen, Widerständen? Ob man die akzeptieren und begründen kann, ist immer der Einzelfall. Es gibt ja manchmal Situationen, da muss der Mitarbeiter etwas machen, das geht ihm innerlich gegen den Strich. Und vielleicht gibt es dann in dieser Situation so nicht den richtigen Gesprächspartner, weil der Chef gerade nicht da ist oder wie auch immer. Und dann steht der Mitarbeiter da. Und dann wäre es schön, wenn es einen Mitarbeiter, einen anderen Mitarbeiter gibt, der da ausgleichen kann. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, ganz kurz. In einer größeren Firma gab es einen Verkaufsleiter, der hat ab und zu mal Fehler gemacht. Und in der Rechnungsabteilung haben die dann angefangen, das Gerücht auszustreuen, der macht ja dauernd Fehler. Dann wird das immer mehr und schließlich haben immer mehr Leute gesagt, der macht ja dauernd Fehler. Die haben aber bei dieser Rechnerei übersehen, dass dieser Verkaufsleiter der Umsatzträger des Hauses war. Der hat mit Abstand den meisten Umsatz gemacht. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, woher dieses Gerücht dann kam. Aber es führte dazu, dass dieser Mitarbeiter irgendwann mal von diesen ständigen Nackenschlägen, der macht ja dauernd Fehler, seine Verkaufstätigkeit eingeschränkt hatte und nicht mehr der Umsatzträger war. Und dann gab es einen, den Juniorchef in diesem Fall, in diesem Hause, der hat dann gesagt, Kinders, was da passiert, ist Mobbing. Ihr wisst das gar nicht. Aber was ihr mit dem Mitarbeiter macht, ohne es bewusst zu wollen, ist ihn auszugrenzen. Und genau das war das Wort. Und alle hat es wie ein Stich durchzuckt. Mensch, wir machen Mobbing. Das genau wollen wir doch nicht. Und dann ist mit diesem Wort, das da genannt worden, wirklich auch ein Ruck durch die Gemeinde gegangen. Ich darf das mal so sagen. Und die haben dann alle aufgepasst, dass sie nicht mehr diesen Mitarbeiter so in die Ecke stellen. Und gemeinsam ist es dann gelungen. Der Mitarbeiter ist immer noch in diesem Hause. Er ist immer noch Verkaufsleiter. Und er ist immer noch der Umsatzträger. Oder er ist es wieder. So rum. Ja, Geburtstage, Betriebsjubiläen nicht vergessen, zum Beispiel eine Geburtstagstorte. Ich habe einmal in einem Innendienstbüro gesessen und da war dann so eine Mitarbeiterin, die auch schon seit vielen Jahren da tätig war und die sagte dann zu ihrer Kollegin, ich saß da gerade um die Ecke, sagte die, es ist jetzt kurz vor Feierabend, soll ich noch warten? Kommt er noch oder kommt er nicht mehr? Hat er meinen Geburtstag vergessen? Ganz blöd. Oder die Mitarbeiter wissen, wann sie ihren 10-jährigen Jubiläumstag in der Firma haben. Die wissen das. Der Chef darf es auch nicht vergessen. Ganz wichtig. Geburtstage, Betriebsjubiläum. eine Torte, eine Dankeschön für diese Sache. Es wird viel zu schön, viel zu wenig gelobt und es wird viel zu wenig Danke gesagt. Betriebsklima gehört dazu, Firmenkultur, eine Identifikation mit der Firma. Wir nennen das so schön neuhochdeutsch Corporate Identity. Betriebsaufflüge mit Mitarbeitern, auch mit den Angehörigen, ich habe es schon erzählt. Möglichkeiten, auch gemeinsam einen Kegelabend zu machen und Feste ohne Chef. Der Chef darf bis 10 Uhr da sein, danach muss er verschwinden, spätestens. Damit die Mitarbeiter sich auch mal über den Chef unterhalten können. Das ist ihr gutes Recht. Und wenn Sie das in der Form verhindern wollen, dass Sie die ganze Zeit als Chef dazwischen hocken, dann werden die Mitarbeiter andere Ventilsitzungen finden, wo sie mal was loswerden können über Sie. Also schaffen Sie lieber einen positiven Rahmen, in dem das geschieht. Zum Beispiel mit einem Fässchen Freibier oder wie auch immer Sie das machen. Kummerkass. Lachen Sie mal nicht. Auch in einem Handwerksbetrieb, in diesem Fall denke ich an einen Betrieb, eine Druckerei, die sehr viele Beschäftigte hat aus verschiedenen Bereichen. Da gibt es den schwarzen Bereich, das sind die Drucker. Und da gibt es vorne die Druckvorbereitung, die Lithografen, ganz feine Leute, die miteinander Schwierigkeiten haben. Und manchmal ist es dann äußerst mühsam, da miteinander drüber zu reden. Dafür gibt es dann vielleicht einen Kummerkasten oder einen Ombudsmann aus dem Schwedischen. Das ist so ein Verwaltungsangestellter, der so eine Art ehrenamtlicher Richter ist. Oder ein Altgeselle, der diese Funktion hat. Oder eine Art Betriebspate. Oder ein Partnerunternehmen, das einem hilft. Ganz wichtig auch, der Chef ist auch für die Mitarbeiter eine Ansprechperson für private Notfälle, für Betriebsdarlehen, für Hilfen für die Familie oder bei der Wohnungssuche, weil wenn Sie als Firma eine Anzeige schalten, wir suchen für einen Mitarbeiter eine Wohnung, dann hat das einen ganz anderen Erfolg auf dem Stellenmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, Entschuldigung, als wenn der Mitarbeiter eine Wohnung sucht. Sonderwünsche bei Urlaubsterminen berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf. Der Urlaub ist für manche Leute, ich kann es selber nicht nachvollziehen, die einzige Zeit, wo sie richtig mal leben können. Die übrige Zeit ist die Zeit, wo sie ihrer Maloche nachgehen. Das ist bei manchen Menschen so im Kopf. Das muss man einfach wissen, deshalb machen Sie den Urlaub nicht schlecht, sondern ermöglichen Sie nach Möglichkeit den Termin, den er sich wünscht. Langfristiger Plan. Betriebssport unterstützt das. Gemeinsame kulturelle Veranstaltungen, Hobbyclubs, Gutscheine. Mitarbeiter des Monats. Kennen Sie von McDonald's? Das motiviert die Leute. Sie werden lachen. Ich bin hier Mitarbeiter des Monats. Da ist mein Schild. Oder in Ihrer Zeitung, in Ihrem Prospekt ist das abgebildet. Berichte über Mitarbeiter, die zum Beispiel eine besonders gute Prüfung abgelegt haben. Sonderleistungen. Ein Jubiläum in der Zeitung, was veröffentlicht. Der Mitarbeiter kriegt so einen Teller überreicht oder eine Uhr oder was weiß ich auch immer. Plätze, Maschinen, Räume nach verdienten Mitarbeitern zu benennen. Ich kenne in Hamburg eine Firma, das ist gut. Der ist benannt worden nach einem ehemaligen Prokuristen der Firma und da haben die so ein Hamburger Straßenschild nachgemacht mit dem Namen dieses Mitarbeiters und dann wird das da drüber gehängt über den Platz. Das ist der Vorplatz, wo die in diesem Fall da ihr Material anliefern lassen. Das motiviert. Oder diese Firma ist erfunden worden von dem und dem Mitarbeiter. Da steht ein Schild drauf. Und die ganzen jungen Leute, die neu in die Firma kommen, die sehen, aha, der Mitarbeiter, der da noch als Altgeselle ist, der hat diese Firma, diese Maschine mal erfunden. Das ist doch eine riesen Motivation. Mein Onkel ist Feinmechanikermeister und sein Meisterstück ist eine Thomasbirne, ein kleines Modell aus Eisen, das steht im Deutschen Museum. Ja, der führt also jede Gruppe, die mit ihm zusammen das Deutsche Museum, führt er natürlich zu diesem Ding, ist doch klar. Riesenmotivation. Das ist mein Ding. Ausstellung von Sonderarbeiten, Gesellen und Meisterstücken. Was meinen Sie, was das für ein Stolz ist? Wenn der Mitarbeiter etwas zeigen kann, was er gemacht hat, und wenn es ein Bild davon ist, die ganze Familie kriegt das rumgezeigt, guck mal, das Teil habe ich gemacht. Und da gibt es ja wirklich sehenswerte Dinge. Also bitte schön, loben Sie. Klopfen Sie den Mitarbeitern in bester Form, sondern sagen Sie es offen, ehrlich und direkt, damit ein Mitarbeiter auch sich wirklich freuen kann über das Lob. Und öfter mal vielleicht auch ein Los. Ein Los zum Beispiel von irgendeiner Aktion, so Aktion Sorgenkind oder so etwas, 5 Mark los oder so etwas. Das schenkt man dem Mitarbeiter. Ja, und wenn er einen Gewinn hat, dann hat es ja noch einen zusätzlichen Effekt. Und Sie haben außerdem mit diesem Los ein gutes Werk getan. Auf diese Weise sich immer wieder, das ist nun vielleicht auch ein materieller Gesichtspunkt, so klar ist die Trennung vielleicht nicht.